Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Dennoch ist es so, dass wir, glaube ich, alle nicht umhin kommen, uns mit uns zu beschäftigen und dass wir vielleicht einfach auch, bevor wir, mein Lieblingsbeispiel immer, 35 Euro für einen Liter Öl ins Auto kippen, dass wir vielleicht dann doch mal so ein bisschen was investieren in uns selber.
Und Dr. Burak Yildirim.
Bertie Charles Forbes, der hat gesagt, denken Sie immer daran, dass Diamanten nichts anderes sind als Kohleklumpen, die beharrlich ihren Job gemacht haben. Und darum geht es am Ende. Es geht darum, ein Diamant zu werden.
Wenn man mit einem Arzt, mit einem so renommierten Arzt wie Dr. Burak Yildirim einen Podcast macht, dann kommt man irgendwann in so Prozesse, so dass man dann auch ein weißes T-Shirt anzieht, so wie er heute, so damit ich einmal so das Gefühl habe, wie das so ist, wenn man da irgendwie so als Arzt an Menschen rumhantiert, auch wenn es nur ein T-Shirt ist. Aber ich hoffe, du bist da okay mit, dass ich so ein bisschen mal, wenn wir heute schon eine Folge haben, in der Orthopäde spricht und indem wir sagen, so gehst du mit deinem Körper um, körperlich und mental fit zu bleiben, dann hoffe ich, dass das okay ist mit dem Outfit. Hallo Burak.
Hallo Mike. Ja, ist der Spruch, Kleider machen Leute, kommt ja nicht von ungefähr.
Guter Konter.
Also wenn wir jetzt heute auf Ärzte machen wollen, weißes Shirt, weißes Trikot, wie ich immer gesagt habe, in der Praxis tragen wir das weiße Trikot. Dann natürlich, sehr gerne. Also du weißt ja, man kann ja mit der Körperbräune und einem weißen T-Shirt, da kann man schon einiges rausholen. Ne? Oder? Auch in einem Podcast, was rein akustisch läuft. Aber man kann sich das einfach vorstellen. Die beiden von Podcast um die Ecke
mit weißen Shirts. Mit angegrauten Bärten, dunklen Haaren, aber immer brutal. Noch gut gebräunt. Man könnte meinen, ein bisschen Bade-Südländer.
Ja.
Und reden klug über, was ist eigentlich was kann der Orthopäde denn jetzt dazu beitragen zur körperlichen und mentalen Gesundheit? Da bin ich sehr drauf gespannt, aber erzähl uns doch ein bisschen was deinem, was? Also, du auch?
Ich auch. Ich bin auch mal gespannt, was ich da aus dem Hütchen ziehe.
Ja. Bevor wir das tun, verrätst du uns deinen Mental Health Moment der Woche?
Ja, gerne, sehr gerne. Der hat mich irgendwie mit einer Wucht getroffen, die ich gar nicht erwartet hätte. Wird ein bisschen spirituell vielleicht. Ja. Ich hatte einen Kunden, der hatte so ein paar Themen. Schulter tat ihm weh, Handgelenk, Rücken. Hatte so ein bisschen gezüchtet, gesammelt und hat sich dann irgendwann gedacht, so jetzt gehe ich mal zum Doc. Und dann habe ich ihn gesehen, da haben wir zwischenzeitlich eine MRT-Kontrolle, da konnte ich ihn wieder beruhigen, alles gut und wir hatten dann eine Behandlung begonnen und beim zweiten Mal lag er dann da, ich habe mit der Behandlung begonnen und auf einmal sagt er, es ist unheimlich schwer, nicht an Gott zu glauben. Und ich so, wo kommt das denn jetzt her? Und dann habe ich kurz erstmal sacken lassen, weil ich habe gedacht, auf was möchte der jetzt hinaus? Und habe das erstmal auch unkommentiert gelassen und da sagte er wieder, es ist unheimlich schwer, nicht an Gott zu glauben. Und dann hatte ich natürlich schon das Gefühl, er möchte über irgendwas sprechen oder er möchte erklären, was er damit meint. Jetzt ist ja so, ich meine, wir wollen hier jetzt keinen religiösen Stammtisch aufmachen. Ne? Das ist, wie ich finde, auch relativ privat und persönlich. Da muss jeder selber für sich klären. Ich persönlich finde es schön, für mich privat, persönlich, subjektiv an Gott zu glauben. Aber ich habe diesen Satz in der Form einfach so noch nie gehört. Auch jetzt in der Situation, auch in der Praxis, in der beruflichen Situation. Aber was ganz interessant war, und vielleicht ist das auch so ein gewisses Entree für die Folge heute, er fand es einfach total bemerkenswert, wie er von der ersten Behandlung zur zweiten Behandlung schon Fortschritte erzielt hat. Und ich ihm auch nach der ersten Behandlung schon versucht habe zu erklären, dass wir gewisse Dinge durch Behandlungen im Körper versuchen zu stimulieren oder zu triggern, in Gang zu setzen, dass der Körper anfängt, in diesen Bereichen neu nachzudenken, sich neu zu kalibrieren, zu justieren und gegebenenfalls, das ist ein großer Begriff, aber häufig genutzt, sich selbst zu heilen. Also dass wir eigentlich nur so ein bisschen versuchen, den Wagen, der so ein bisschen feststeckt oder nicht ranspringt, anzuschubsen. Und das hat ihn dann dazu animiert zu sagen, das ist unglaublich, dass das tatsächlich stattfindet und dass da kleine Blutgefäße dann sprießen und auf einmal der Körper anfängt, Entzündungen zu bekämpfen und abzubauen. Und aber dieser große Plan, diese Programmierung, die muss ja von etwas Übermenschlichem sozusagen entwickelt worden sein. Und wir sind jetzt sozusagen in der oder haben die große Möglichkeit und genießen den Augenblick und können uns an diesem Spektakel der Gesundung erfreuen. Und das fand ich in der Konstellation sehr, ich fand es auch sehr inspirierend, ehrlich gesagt. Das hat mich schon auch irgendwo stimuliert, mental und auch irgendwo im Herzen. Weil ich es einfach schön finde, wenn man sich mal mit Dingen auch beschäftigt, die für viele alltäglich sind, die aber manchmal auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil wir ja einfach alle busy sind und wir beschäftigen uns mit vielen Themen, aber selten, und jetzt spreche ich rein aus meiner Warte, weil ich habe den Kundenkontakt, ich habe die Klientel dazu. Man beschäftigt sich einfach zu wenig mit dem eigenen Körper und mit den eigenen Systemen. Und deshalb fand ich diesen Spruch einfach total klasse. Ist vielleicht ganz zu hoch das Regal, in das er gegriffen hat. Also viele werden ja eventuell sagen, ja, also jetzt kommen sie mal nicht. Ich habe letztens ein Zitat gelesen, in einem Interview bei der Zeit war das, glaube ich, da hieß es, der Gott aus der Bibel ist eine Erfindung des Menschen. Weil in einer gewissen Form so niedergeschrieben. Und also nochmal, ne, für die jetzt so jetzt einschalten und denken, die erste Folge Lauf dich frei, dein Mental Health Podcast, also das ist immer noch kein Gottesdienst, den wir gerade abhalten, sondern tatsächlich, es geht um Sport, es geht um Medizin, es geht um mentale Gesundheit und wie wir das alles in einen schönen Honigtopf werfen können. Aber Ich fand's schön. Ich fand, es war was Besonderes. Es war ein tolles Zitat. Also ich werde den Herrn irgendwie, glaube ich, auch mal zitieren. Unbekannt natürlich. Ich werde das sicherlich mal in der einen oder anderen Thematik mal mit einbauen. Einfach Erfahrungsberichte aus der Praxis. Und deshalb, das hat mich hat's berührt. Definitiv.
Ach, schön. Ich mag sowas. Also ich finde auch, wir können auch mal über Gott sprechen in einer Folge, warum nicht?
Ja, also, bin ich gerne dabei, also da habe ich ein bisschen was zu erzählen.
Sehr schöner Moment, sehr, sehr schöner Moment.
Wie war deine Woche?
Ach, anstrengend, aber ich kann dir sagen, ich hatte heute meinen Mental Health Moment der Woche. Weil ich halt Nacht, brutal, du kennst das, wenn man Kinder hat, dann ist man, kriegt man irgendwie alle möglichen Krankheiten irgendwie nochmal, die man irgendwie gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Vor allen Dingen aber natürlich alle Erkältungskrankheiten kriegt man natürlich dann irgendwie dann auch so ein bisschen mit. Und so war es bei mir auch. Und ich bin gestern Nacht wach geworden und hatte Halsschmerzen bis nach Bagdad. Das war aber unfassbar. Also wirklich so, hab ich wirklich schon ganz lange nicht mehr. Also wirklich ganz lange nicht mehr. Weil ich normalerweise eigentlich, so Erkältungskrankheiten gehen alle immer komplett an mir vorbei. Immunsystem funktioniert da ganz gut. Aber ich bin wirklich aufgewacht von den Halsschmerzen. Dann habe ich unbezahlte Werbung im Palat genommen. tatsächlich so ein bisschen von diesen Teilen da. Mir ging es auch wirklich tatsächlich direkt besser. Es ist so mein Mittel, um mit sowas klarzukommen. Naja, auf jeden Fall bin ich morgens wach geworden und ich habe mich wirklich gefühlt wie durch den Wolf gedreht und dachte mir so, boah, ich hätte Bock heute, weil ich alleine dann plötzlich zu Hause war. Das ist zwischen meinem Arbeiten, hätte ich Bock, mal so einen kleinen Lauf zu machen. Und es gibt jetzt nun irgendwie geteilte Meinungen, sollte man laufen, wenn man wenn man krank ist oder wenn man so kränkelt oder sollte man es nicht tun, wie ist das mit dem Herz und blablabla. Ich bin ja der Meinung und ich habe auch mit Ärzten gesprochen, die gesagt haben, ja, das ist die Frage der Dosis oder es gibt auch kluge Orthopäden, die sagen würden, die Dosis macht das Gift. Und dementsprechend bin ich dann für meine Verhältnisse doch sehr magere 7 Kilometer gelaufen in einer absurd langsamen Geschwindigkeit. Es war brülle warm, und aber trotzdem schön, weil ein Wind ging. Ich bin einfach wirklich super, super, super langsam gelaufen. Immer so mit so 130 Puls oder so, also kurz nach dem Gehen eigentlich. Und es hat so gut getan. Es hat wirklich so gut getan. Ich kam zurück, Halsschmerzen weg, maddeliges Gefühl weg. Mal gucken, was jetzt heute Nacht passiert und was so morgen passiert. Aber ich habe damit immer ganz gute Erfahrungen gemacht, dass, wenn man das nicht übertreibt, dass das wirklich eine sehr, sehr gute, in einer homöopathischen Dosis, wirklich eine gute Sache sein kann, um den Körper nochmal in Schwung zu bringen und Abwehrkräfte vielleicht doch zu sammeln. Das wirkt jetzt auch wieder spirituell ein bisschen, aber passt also ganz gut zu deinem. Aber das hat mir sehr, sehr geholfen. Also mehr als jede Kribostat und mehr als alles andere. Die Stimme ist vielleicht noch so ein bisschen beschlagen. Aber am Ende noch von der Schwiegermutter eine Rindfleischsuppe heute Abend und das Leben ist wieder gut. Mental Health ist vollgetankt.
Super.
Gut, also, ne?
Wunderbar, ja. Vor allen Dingen kein Gift zu sich genommen. Nein. Keine Nebenwirkungen.
Nein.
Wunderbar. Aber die Brühe wird es natürlich auch nochmal richten, auf jeden Fall.
Das glaube ich auch.
Na, also klar,
mit
ja.
gutem Rindfleisch, mit viel
oder Gemüse. Hühnerbrühe natürlich. Ne? Also ich sage immer, das ist wie ein Antibiotikum.
Ja, ne?
Definitiv, ja.
Das
hat schon einige gerettet.
Ja, ja. Ja, also lass uns doch mal da einsteigen, weil das liegt ja gar nicht so weit entfernt. Denn wenn man da jetzt den Orthopäden fragt und wir wollen uns so ein bisschen drum kümmern, wie ist das eigentlich aus der Sicht des Orthopäden körperlich fit zu bleiben und mental fit zu bleiben. Ganz speziell, du hast jetzt gerade ja auch schon einen sehr, sehr schönen Mental Health Moment der Woche gehabt. Und Orthopädie ist ja nun ein weites Feld und ich glaube, wenn man dann irgendwie da, ja, also einfach so der normalen, in Anführungsstrichen, Job Description folgt und den Knochenbrecher vor sich hat, der dann möglichst schnell mit Hammer und Meißel ans Knie geht, und so weiter, dann ist man wahrscheinlich heutzutage wirklich auf der falschen Spur, wenn man da eintaucht in die Materie. Hol uns da aber auch gerne mal rein, dann hat das ja doch weitaus mehr damit zu tun, auch die richtigen Knöpfe zu drücken, vielleicht auch mal in den Körper reinzuspüren und zwar nicht in den eigenen, sondern in den anderen erstaunlicherweise. Und dafür ist zumindest Dr. Yildirim bekannt, zumindest in meiner Wahrnehmung nach wie vor. Ich glaube, ich hatte das in der ersten Folge auch schon mal so gesagt, dass bei dir auffällt, dass immer dann, wenn du jemanden anfasst als Orthopäde, da ist jetzt erstmal sekundär, ob der Knochen kaputt ist oder der Knorpel oder das Kniegelenk, sondern du versuchst erstmal zu erfüllen, kriege ich da irgendwie eine Connection zu dem Menschen hin und welche Signale sendet der, was kann ich damit anfangen? Und du tastest dich dann, ich beschreibe es jetzt nur so, wie ich es gesehen habe, korrigiere mich, wenn es totaler Bullshit ist, aber tastest dich dann weiter vor, um dann irgendwann den Übeltäter zu finden. Und das ist ja eine völlig andere Herangehensweise, als man das so kennt, komm rein in den MRT, rein in die Röhre, Bilder angucken, hier ist es schwarz auf weiß, neues Kniegelenk muss her, ciao, Wiedersehen. Das ist ja völlig anders.
Ja, eigentlich ist es ja oldschool, wenn ich das mal so formulieren darf, weil man ja mit diesen Elementen primär erstmal groß wird. Wir haben im Zeitalter von KI, ich habe demnächst dazu auch einen Vortrag in Hamburg, wo es auch so ein bisschen um neue Methoden geht. Was können wir auch mit künstlicher Intelligenz, aber wie können wir mit einer speziellen Technik Dinge herausarbeiten, herausfiltern, gerade im Bereich der Bewegungsanalyse, die letztendlich weiterführend sein können. Aber die Grundelemente, und ich bin sicher, dass wir es in der ersten Folge Empathie besprochen haben, Einmal, um uns auf der einen Seite auch etwas vorzustellen, auf der anderen Seite, um gerade dieses Thema empathisch auch zu bespielen. Sind es die klassischen Elemente, die man benötigt, um überhaupt die Brücke zu bauen? Jetzt muss ich immer natürlich auch nochmal ausholen. Wir beginnen ja in der Situation, dass bereits jemand die Entscheidung getroffen hat, in die Praxis oder in die Klinik zu gehen. Das ist ja überhaupt der allererste Schritt. Und der ist meiner Meinung nach auch nicht selbstverständlich, weil der Mensch sehr viel ertragen kann, sehr viel kompensieren kann, in sich hineinfressen kann, aushalten kann, bis dann vielleicht irgendwann das Leid so groß ist oder lästig, manchmal ist es nur lästig, dass man dann sagt, ich gehe jetzt tatsächlich und stelle mich jemandem vor. Und wenn das der Fall ist, dann ist es auf der einen Seite unsere Aufgabe, in dem Fall dann auch natürlich meine, wenn ich beteiligt bin, das Bestmögliche rauszuarbeiten, und zwar direkt idealerweise im ersten Kontakt, weil manchmal hat man gar keinen zweiten, sondern man muss im ersten Kontakt die Basis für einen zweiten und x-ten legen und alles so weit rauszufiltern, dass man, selbst wenn es ein banales Problem ist, was aber für den Menschen in dem Moment sehr beeinträchtigend ist, so beeinträchtigend, dass die Entscheidung getroffen wurde, in die Praxis zu gehen, letztendlich an der Wurzel zu packen. Auch wenn es dann nicht unbedingt eine völlig neuartige Idee ist. Also es ist ja häufig so, wir duschen, wie man so schön sagt, abends auch nur mit Wasser, jeder von uns. Und es ist nur der Aufbau der Verbindungen. Das heißt, das, was ich erfahre, was ich versuche auch herauszuarbeiten, herauszufinden, mit Fragen, mit einfach mal reden lassen. Das ist ja schon das entscheidendste Element fast, wenn man die Möglichkeit hat, sein Leid im wahrsten Sinne des Wortes erstmal zu klagen. Und dadurch haben wir schon sehr, sehr häufig die Möglichkeit, aus dem Gespräch heraus die nächsten Schritte zu planen und vor allen Dingen auch schon die ersten Lösungen präsentieren zu können, ohne dass man dann zu den nächsten Punkten kommt, körperliche Untersuchungen, gegebenenfalls apparative Untersuchungen, Laboruntersuchungen etc., sondern dass man letztendlich schon aus den ersten Informationen heraus strukturieren kann, sodass die Kunden eigentlich das Gefühl haben, sie sind mit mir, mit uns zusammen schon auf dem richtigen Weg.
Aber sag mal ganz kurz, also warum ist es nicht viel öfter so, dass wenn du den Weg zum Arzt nimmst, von mir aus auch gerade zum Orthopäden, und es geht letztendlich einfach auch um, ja, also wir haben jetzt hier im Lauf dich frei deinen Mental Health Podcast, und das hat ja auch was mit Bewegung zu tun. Und wenn wir merken, wir sind in unserer Bewegung eingeschränkt, ob das Knie ist, ob das der Knöchel ist, ob das irgendwelche Bänder sind, ob das der Rücken ist, was auch immer. Ich find eigentlich die Orthopädie deshalb so spannend, weil sie Überraschungen birgt. Also manchmal ist es so, dass das einfach in meinem Verständnis, dass es zu Schmerzen kommt, die eigentlich, das Endstadium sind von etwas, was ganz woanders begonnen hat. Und das rauszufinden ist manchmal, und deshalb ja auch bei euch im Otto Sports Lab, überhaupt diese gesamte Bewegungsanalyse, um mal zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, hinter dem Schmerz, der da offenkundig ist. Ist es vielleicht einfach, kommt es vielleicht einfach auch sogar am Ende des Tages von den Zähnen? Also es gibt ja ganz, ganz absurde Geschichten teilweise, auch lang verletzte Sportler, die durch deine Hände gegangen sind, die bei vielen Orthopäden vorstellig geworden sind, wo die Diagnose relativ eindeutig war, aber dann doch vielleicht nicht ganz richtig, weil man ein paar Dinge übersehen hat. Und das macht für mich die Orthopädie eigentlich so super spannend, weil sie nicht nur komplex ist, sondern eben, weil sie genannte Überraschungen birgt. Und man Menschen, in meinem Verständnis zumindest, helfen kann, nicht nur körperlich, sondern eben auch mental aus so einer Krise rauszukommen. Ein Beispiel dazu, ich weiß von einem Bekannten von mir, der wahnsinnige Knieprobleme hatte, dem prognostiziert wurde, du musst unbedingt dich einer Meniskus-OP unterziehen. Und ihm wurde dann tatsächlich über einen Physio in Zusammenspiel mit einem Orthopäden geholfen, sodass er ohne OP erstmal klar kam und auch wieder 10 Kilometer laufen konnte. Und das war vor allen Dingen für ihn natürlich körperlich, aber auch mental ein Riesengeschenk, weil er gemerkt hat, was sein Körper leisten kann, ohne dass man invasiv da eingreifen muss. Und das ist doch eigentlich wunderbar. Aber nochmal die Frage, warum ist es nicht total Usus, dass man da sehr behutsam vorgeht, sehr genau vorgeht, vielleicht den MRT dann als Add-on oder als letzte Möglichkeit mit dazu in Betracht zieht? Warum ist das so? Warum müssen wir dafür kämpfen, dass wir richtig im wahrsten Sinne des Wortes angefasst werden?
Ja, grundsätzlich ist es ja eine Einstellungssache, wie man seinen Job machen möchte. Ich würde das in vielen Bereichen in der Medizin und auch in der Orthopädie auch gerne mit anderen Dienstleistungsbereichen vergleichen wollen. Das ist ein Handwerk auf der einen Seite, das ist ein Service auf der anderen, aber es ist und bleibt ein, ja, wie man so schön sagt, People's Business. Das heißt, es steht und fällt mit den Menschen. Und deshalb teile ich das, was du gesagt hast. Es ist total spannend, es ist abwechslungsreich. Selbst wenn man sagt, ich sag jetzt mal Schulterspezialistin oder ich mache nur Füße. Aber selbst da gibt es immer noch mal die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen, sich noch mal das ein oder andere mit dazuzunehmen. Aber wir versuchen, das Ganze eben gar nicht so spezialisiert zu betrachten. Im Sinne von, beispielsweise, du kannst ins Ortho Sports Lab oder du kannst zum Dr. Yildirim von mir aus in dem Fall, wenn du eine Bewegungsanalyse brauchst. Sondern das ist ja, deshalb bin ich dankbar, dass du vorhin das MRT als Add-on oder letzte Option bezeichnet hast. Egal wann man ein Untersuchungswerkzeug einsetzt, ob das ich finde, ein Untersuchungswerkzeug ist alleine schon die sogenannte Anamnese, das heißt das Gespräch.
Ja, klar.
Ist meiner Meinung nach schon das erste und mitunter auch fast das entscheidendste Untersuchungswerkzeug, weil man ja auch eine Nähe aufbaut, eine Vertrauensbasis aufbaut, die man erstmal per se grundauf entgegengebracht bekommt. Einfach, ich gehe zum Arzt, ich gehe zur Ärztin, die wissen, was sie tun und ich vertraue denen. So beginnt ja eigentlich das erste Spektakel. Aber wenn es dann zu der Zusammenkunft kommt, wenn man das erste Meeting in der Praxis hat oder in der Klinik, dann müssen wir uns dieses Vertrauen nochmal erarbeiten. Also wir müssen uns das nochmal erkämpfen und bestätigen vielleicht auch nur. Und das geht nur übers Gespräch. Und dann fängt letztendlich die ganze Klaviatur an. Der eine sagt, ich brauche keinen Ultraschall. Ich brauche keine Bewegungsanalyse. Ich brauche keine Blutwerte. Ich brauche kein MRT. Ich brauche nur meine Hände. Und dann finde ich die Störfelder. Ich glaube, dass das in vielen Bereichen geht, das mache ich auch sehr gerne. Also gerade so der Klassiker, wenn man irgendwo sitzt und einer sagt, ja, ich habe hier was, kannst du mal fühlen. Ja, da habe ich kein MRT oder Röntgen oder Sono oder eine Bewegungsanalyse. Da muss ich 2, 3, 4, 5, 6 Griffe machen und muss idealerweise zumindest jetzt nicht gestempelt und notariell beglaubigt eine Stellungnahme abgeben. Aber es wäre schon gut, wenn ich irgendwie zumindest die Richtung vorgeben könnte. Und deshalb mag ich das auch sehr. Aber auf deiner Seite wäre es auch schade, wenn man sich den technischen Möglichkeiten entzieht, weil wir gewisse Dinge einfach mit unseren 5 Sinnen nicht ergreifen können. Ich kann letztendlich eine Spannungsveränderung in einem Muskel bei 12 km/h auf dem Laufband, die kann ich nicht auf der Pritsche ertasten. Das geht einfach nicht. Also wenn das jemand kann, möge er bitte schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse und dann schaue ich mir das gerne an. Ich kann das nicht. So, ich weiß aber, wie es in Anführungsstrichen ertasten oder besser gesagt visuell sichtbar machen kann. So, warum soll ich mich dessen verwehren? Genauso, früher hat man immer klassisch gesagt, wenn das Knie wehtat, oh, wissen Sie was, da gucken wir einfach mal rein. Das bedeutete, dass operiert wurde.
Ja.
Also ne, wir gucken, ne, 2 kleine Schnitte, 5 mm innen, außen, von der einen Seite mit der Kamera, von der anderen Seite mit dem Nagelknipser und dann gucken wir uns da mal um und irgendwas werden wir schon finden. Ich sage immer, das ist schön, das kann man so machen, aber heute kann man auch ins Knie reingucken, aber mittels MRT. Das ist auch eine Form der künstlichen Intelligenz. Aber dann hört das Denken ja nicht auf. Also das heißt, ich bekomme ein Ergebnis, ein virtuelles Ergebnis und muss das in einen klinischen Kontext bringen. Und alles, was ich jetzt so ausgeführt habe, ist natürlich unfassbar eng mit dem Faktor Zeit verknüpft. Auch das hatten wir in der ersten Folge. Diejenigen, die sie nicht gehört haben, meiner Meinung nach jetzt schon ein Klassiker, Empathie Folge 1, sollte man sich auf jeden Fall geben. Aber genau das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den wir in der Medizin, die einen werden sagen, nicht haben. Die anderen werden sagen, und zu der Gruppe gehöre ich übrigens, die das sagen, die wir uns nicht nehmen wollen. So, jetzt kommt wieder die andere Gruppe, die sagt, nein, die haben wir nicht, weil wenn wir sie uns nehmen würden, dann würden wir wirtschaftlich leiden. Und das ist etwas, wo sich natürlich permanent eigentlich die Katze in den eigenen Schwanz beißt, was wir auch nie lösen werden, wenn das so weitergeht wie bisher. Das Einzige, was man für sich festhalten muss, ist, wie möchte ich praktizieren? Punkt. Also letztendlich ist das die Entscheidung, die man für sich treffen muss. Wenn man das Ganze dann auch noch in ein Format packen kann, wo am Ende des Tages dann auch noch die Mitarbeiter bezahlt werden, die Räume bezahlt werden, die Energiekosten und sonstigen Nebenkosten und dann bleibt noch was über, was ausreicht, um seinen Lebensabend oder auch den Lebenstag bestreiten zu können, finde ich, dann kann der Job eben sehr viel Spaß machen und sehr abwechslungsreich sein, dass wir die Situation in Deutschland haben mit Kassenwesen, also gesetzliche Krankenkasse versus Privatversicherung. Das ist sicherlich so, was man stehen lassen muss. Aber wir haben das in einem anderen Zusammenhang, nämlich in der Folge Nahrungsergänzungsmittel, auch beleuchtet, dass der sekundäre Gesundheitsmarkt, also der Markt, der ohne Rezepte läuft, sondern wo die Menschen aus eigener Tasche sekundäre medizinische Versorgung bezahlen, im 2- bis 3-stelligen Milliardenbereich liegt. Mit anderen Worten, ich für mich muss entscheiden, wie möchte ich praktizieren und bin ich in der Kategorie, wie ich praktizieren möchte, so interessant und so kompetent, dass es sich rumspricht und am Ende des Tages auch das braucht jeder fürs Leben, was abwirft. Aber ich sehe, es ist halt so, ich habe das, ich glaube, am Wochenende einmal gepostet, von einem ehemaligen Mönch, der in einem Podcast war und gesagt hat, wir sind dafür geboren, zu dienen. Das hört sich sehr komisch an. Also das hört sich so an wie unterwürfig, ne? Sein. Mhm. Ja, nein, theatralisch und unterwürfig sein. So nach dem Motto, ja, ich diene, du bist mein Diener oder sowas in der Art. Aber das ist nicht damit gemeint. Ne? Es war der Begriff hieß to serve. Im Englischen. So, und dann kommen wir wieder to serve, service. Ne? So, und wenn ich es am Ende.
Das ist ein Dienst.
Richtig. Etwas, und ne? So kommen wir zum Thema Dienstleistung. Das heißt, am Ende des Tages ist es meine Pflicht, so gut wie möglich auf meinen Kunden einzugehen. Ich habe das auch, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt. Deshalb nennen wir unsere Kunden Kunden und nicht Patienten. Und auch das ist etwas Wichtiges für einen selber, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und sich dann auch tatsächlich in einem Wettbewerb, in dem wir uns befinden, gar keine Frage. Also wenn orthopädische Praxen gibt es wirklich, also mehr als Sand am Meer, ja, gefühlt. Das bedeutet, das ist ein Wettbewerb, in dem wir uns befinden, um Kunden, aber es geht vor allen Dingen darum, den bestmöglichen Service zu bieten. Und Service bedeutet am Ende des Tages Dienstleistung. Und wenn man es ganz eben runterbricht als Verb, ist es zu dienen. Und das ist für mich schon ein großes Wort. Weil das ist, das habe ich mir, als ich mich entschieden habe, das Studium anzugehen, war mir klar, ich bin ein Diener des Volkes. Ja, es mag sich, wie gesagt, komisch anhören, aber am Ende ist es so. Und deshalb möchte ich einfach, ich möchte mich wohlfühlen in dem, was ich mache. Und ich möchte Dankbarkeit vermitteln, und zwar, dass man als Kunde auch sich selber dann tatsächlich dankt und sagt, das hat sich gelohnt. Wir haben teilweise Kunden, die kommen, die fahren dreistellig Kilometer eine Strecke. Ja, und das ist für mich absolut nicht selbstverständlich. Selbst wenn jemand 12 Kilometer fährt, weiß ich, der fährt an 15 orthopädischen Praxen vorbei. Aber der fährt zu uns. Mhm. So, das heißt für mich, ich muss performen. Und zwar nicht mit Zylinder und Zauberstock und Stepptanz, sondern ich muss letztendlich das zeigen, was ich idealerweise kann und muss am Ende des Tages Herzen und Gesundheit gewinnen.
Jetzt haben wir so ein bisschen aufgeklärt, einfach auch die Hand an die Herangehensweise. Wir haben über Prozesse gesprochen, wir haben über die verschiedenen Arten und Weisen der Methodik gesprochen. Wie sind deiner Meinung nach aber wirklich die Zusammenhänge, wenn wir von Orthopädie und Mental Health sprechen? Also was kannst du als Orthopäde leisten damit, oder was ist so deine tägliche Arbeit? Wie siehst du die Orthopädie generell im Zusammenhang mit Mental Health? Wie kann sie positiv unterstützen? Was sind so die kleinen, feinen, vielleicht fangen wir da an, Methoden, Möglichkeiten, die man hat, um tatsächlich dem Geist auch auf die Sprünge zu helfen und auch Menschen wieder auf die Bahn zu kriegen, die vielleicht einfach auch mental nicht mehr so ganz zufrieden waren, weil einfach vielleicht einfach zu viele Defizite da waren. Deshalb sind sie ja vielleicht auch bei einem Orthopäden im besten Falle, wenn es dann zwickt und wehtut.
Also das Wichtigste ist erstmal von Seiten der Kundschaft die Akzeptanz, dass etwas derart im Argen liegt, dass man es besprechen sollte und kontrollieren lassen sollte. Es gibt in dem Zusammenhang ein schönes Zitat von Tony Robbins, ich glaube, einer der bekanntesten Personal Coaches der Welt, mit einer sehr eigenartigen und eigenständigen Vorgehensweise, wie ich finde, auch sehr polarisierend, aber ich mag das. Deshalb konfrontiere ich ab und zu auch meine Kunden mit diesem Satz, dass ich sage, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist eine Entscheidung. Und deshalb sagte ich vorhin auch, dass viele viel ertragen können, bevor sie überhaupt sagen, so, jetzt muss ich da mal hin. Und die Frage ist aber immer, ist es aus Angst? Oh, was könnte eventuell tatsächlich gefunden werden? Vor Bildgebung haben zum Beispiel auch viele Respekt, weil die sagen, oh, da sieht man bestimmt was. Das heißt, ja, das ist ja auch der Sinn der Bildgebung. Egal, ob das jetzt Ultraschall, Röntgen, CT, MRT, Scintigraphie, spielt keine Rolle, was es ist. Aber viele wollen gewisse Strukturen jetzt nicht unbedingt erfasst haben, weil es könnte ja auch was Schlimmes sein. Aber letztendlich ist ja, und das ist das Thema, mit Leiden ist eine Entscheidung, aber das macht ja permanent etwas mit einem. Wenn man die ganze Zeit grübelt, die ganze Zeit zweifelt, die ganze Zeit hadert. Und deshalb ist es grundsätzlich so, dass ich auch das Thema Schmerz unheimlich unterscheide. Ich rede von Good Pain und Bad Pain. Ich rede von süßem Schmerz. Ich rede von Schmerz, der einen eine Belastung abbrechen lässt. Ich rede von Schmerz, der erträglich ist, den man überlaufen, überspringen, überspielen kann. Das sind alles verschiedene, und ich habe noch nicht alles aufgezählt, verschiedene Schmerzfaktoren und Schmerzcharakteristika. Ich finde, sie haben alle eins gemeinsam. Man muss nicht darunter leiden, weil es für vieles einfach eine Lösung gibt. Und deshalb ist es so, dass ich versuche, in den Gesprächen, vor allen Dingen auch in den Erstgesprächen, wenn ich dann merke, da ist jemand, hat seit 3 Jahren Beschwerden, hat sich einmal vielleicht osteopathisch vorgestellt und einmal hausärztlich und sagt, ja, mir konnte bisher keiner helfen. Aber ich finde, dann ist sowohl für die osteopathische als auch die hausärztliche Betreuung war wahrscheinlich die Information nicht ausreichend genug. Also deshalb haben die alles getan, was möglich war, aber es fehlten einfach Informationen. Und viele Menschen wissen ja intuitiv, dass Vernachlässigung nicht glücklich macht, aber sie wollen sich halt manchmal auch der Chance nicht berauben, diese Lektion aus eigener Erfahrung zu lernen. Und deshalb ist das auch in Ordnung. Aber ich finde, man muss nicht sammeln. Man muss letztendlich, weil nochmal, Schmerz ist etwas, was bei jedem auf die Psyche schlägt. Bei den wenigsten positiv stimulierend, auch das soll es ja geben.
Gut, ja.
Ja, soll es geben. Mhm. Aber bei den meisten ist es natürlich schon so, dass es einen einfach runterzieht. Und deshalb finde ich, muss man nicht leiden. Ne? Letztendlich kann man sich kommunizieren, kann man sich austauschen. Es findet sich für viele Dinge finden sich Lösungen. Nicht vielleicht beim ersten Mal direkt, aber dann in der Folge. Und deshalb ist das, was wir natürlich am meisten, womit wir am meisten zu tun haben, sind schmerzhafte Beschwerden. Und die fressen sich einfach ihren Weg durch die Kleider in den Körper und vor allen Dingen dann in den Kopf. Und ich glaube einfach, dass man das eben nicht unbedingt ertragen muss.
Also glaubst du, dass Schmerz so eins der schlimmsten Sachen eigentlich ist, die mentale Gesundheit belasten, oder?
Meiner Meinung nach schon. Es gibt sicherlich noch ein anderes Thema, was auch letztendlich zu einer gewissen Trägheit und Vernachlässigung führt. Das ist die Angst vor Schmerz. Dass man gewisse Dinge einfach unterlässt in der Annahme, das wird bestimmt schmerzhaft sein. Und deshalb, wenn ich das von vorhin nochmal wiederholen darf, deshalb argumentiere ich mit verschiedenen Schmerzsorten. Es gibt ja auch Schmerz, der letztendlich steuerbar ist, indem man weiß, das ist beispielsweise ein funktioneller Schmerz. Also sprich, das Gewebe, das Gelenk, der Körper an sich ist an die Belastung noch nicht gewöhnt, reagiert mit einer Schmerzrückkopplung. Heißt, ich muss mich darauf vorbereiten, fixieren und letztendlich versuchen, den Schmerz greifbar zu machen und vor allen Dingen zu wissen, was es für ein Schmerz ist. Wir hatten jetzt, letzte Woche war das, haben wir einen Ultramarathon und Triathleten da gehabt mit teilweise über auch 100 Laufkilometern pro Wettkampf. Der konnte vor kurzem keine 4 Kilometer laufen, weil er einen Knieschmerz hatte. So, ist dann zu verschiedenen Kollegen und einer hat dann gesagt, war schon zweimal am Knie operiert, einmal Meniskusnaht und einmal Meniskusteilentfernung und sagte, ja, das fühlt sich aber nicht an wie der Meniskus, aber außer dem Meniskus hat das Knie einfach nichts geboten. Und dann hat einer der Kollegen gesagt, nee, ich kann da nicht nochmal irgendwas am Meniskus machen, du musst woanders hin, du musst dich mal in Bewegung kontrollieren lassen. Und so hat er uns dann empfohlen. Dann haben wir eine Analyse gemacht, haben gezeigt, das ist am Ende des Tages das, was zu den Beschwerden führt. Das ist kein böser Schmerz, sondern das ist letztendlich ein antrainierter oder angewöhnter Stil, der zu einem Schmerz führt. Und dann könnten sie das so und so schon verändern. Und dann ist er hingegangen und hat im Selbstversuch einfach nur das Knie versucht, mit einem Kinesiotape so zu tapen, wie er es für sich aus der Analyse als Quickstep verstanden hat und sagte, ich konnte danach 12 Kilometer laufen ohne Schmerzen.
Wow.
Genau. Und, also hört sich jetzt komisch an, wir haben ja therapeutisch, viele werden jetzt natürlich sagen, doch, ihr seid ja in seinen Kopf eingedrungen. Das ist auch eine Form der Therapie, ja selbstverständlich. Aber wir haben ja therapeutisch nichts gemacht. Also wir haben nicht da reingespritzt, wir haben ihm keine Tablette gegeben, sondern wir haben ihm einfach nur am Bildschirm gezeigt, so laufen sie, und zwar auf der besagten Seite in der Form und auf der nicht betroffenen Seite laufen sie anders, nämlich besser, ökonomischer, spritziger, dynamischer, federnder etc. Und das hat bei ihm schon dazu geführt, dass er gesagt hat, okay, dann muss ich ja eigentlich mit dem Kinesiotape das Knie so ein bisschen in die Richtung kleben, dann könnte das ja funktionieren. Ja, und dann hat es funktioniert und damit war der, hört sich jetzt komisch an, aber damit war der gerettet. So, damit, ne, weil jetzt sagt er sich, ich konnte 4 Kilometer nicht laufen, da waren dann 120 Kilometer gar nicht zu denken. So, jetzt ist er aber 12 Kilometer gelaufen, hatte keine Beschwerden. Und jetzt denkt er sich natürlich, gut, wenn ich jetzt noch an den 2, 3 anderen Themen arbeite, die mir gezeigt haben, ja, dann komme ich ja genau dahin, wo ich wieder hin will. Aber diese Ungewissheit, nicht zu wissen, warum das Knie schmerzt in dem Fall, das ist natürlich etwas, was ihn wirklich sehr zermürbt hat. Also der hat, manchmal merkt man das, wenn so jemand über etwas spricht, was ihn belastet, dann fangen so Gesichtsteile an zu zucken. Also als wäre man kurz vorm Knatschen. So möchte ich es fast sagen. Das heißt, also nochmal, wir sprechen nicht über Gott bewahre einen Tumor, bösartig, kurze Lebenszeit, sondern wir sprechen über etwas, was jemanden einfach wirklich zermürbt vom Kopf her. Und deshalb, das kann eine Kleinigkeit sein, das kann aber auch was Großes sein, das kann nur ein Knieschmerz beim Laufen sein, kann aber auch ein Tumor im Rücken sein. So, aber nochmal, am Ende des Tages, man muss das nicht aussitzen. Man muss ja einfach mitteilen, wir müssen zuhören, das ist die wesentlichste Aufgabe. Und dann natürlich wissen aufgrund unserer Expertise, was brauchen wir jetzt noch an zusätzlichen Diagnostiken, um das, was wir eigentlich greifen können schon, durch das Gespräch oder durch die körperliche Untersuchung, dass wir das einmal visualisieren können, einmal bildhaft darstellen können.
Ja, ich glaube, das ist eben das Entscheidende, dass sich Menschen damit auseinandersetzen, sich darauf einlassen und dass sie damit anfangen, auch zu arbeiten. Ich glaube, dass gerade im orthopädischen Bereich, gerade wenn es um Schmerzen geht, gerade wenn es um Defizite geht, Menschen deshalb auch leiden und auch mental leiden, weil sie merken, sie sind nicht mehr so beweglich. Sie können viele Dinge einfach nicht mehr so richtig gut. Und das bedeutet, dass sie auch irgendwo in so einer Art Tunnel sind, aus dem sie nicht rauskommen. Und immer dann, wenn sie versuchen, da rauszukommen, tut es ihnen weh. Und das ist, glaube ich, so ein Gefühl, was äußerst übel ist. Ich kenne das ja auch aus dem eigenen Bekanntenkreis und wo Menschen dann auch relativ spät zum Arzt gehen oder relativ spät zum Orthopäden gehen. Dann aber auch wirklich teilweise über Jahre hinweg so ein Kopfkino haben. Teilweise über eine lange Zeit sich mit Schmerzen auseinandersetzen, überlegen, ist jetzt alles vorbei, kann ich noch einen Spaziergang machen oder nicht? Und sich quasi auch dann auch in so eine Schonhaltung gehen oder auch sowohl körperlich als auch geistig und viele Dinge dann einfach nicht mehr machen, weil sie sagen, bevor das jetzt wieder wehtut und bevor ich dann aber auch zum Arzt muss und dann droht mir ja eine riesen OP oder was auch immer, mache ich lieber gar nichts und bleib lieber zu Hause hocken. Also ich überzeichne es jetzt bewusst ein bisschen. Aber das ist ja das, was passiert, sich zu reduzieren, anstatt in die Offensive zu gehen. Und das ist ja was natürlich auch zutiefst menschlich ist, irgendwie weil Menschen einfach auch irgendwo auch vielleicht manchmal ängstlich sind, vielleicht einfach auch kein gutes Arztbild haben, vielleicht auch befürchten, dass, wie du sagst, dass dann eben was Größeres ist. Aber was man sich da nimmt in dieser ganzen Zeit an Lebensfreude, an Beweglichkeit, an Dinge, die man einfach dann nicht erlebt, einfach nur, weil man sich reduziert, das ist ja schon Wahnsinn. Also was da im Kopf passiert, ist ja weitaus mehr, wenn man es so mal überspitzt formuliert, als was im Knie oder im Rücken oder was auch immer passiert.
Es gibt ja auch noch die andere Variante, die kann ich auch nachempfinden, wenn man als Betroffener oder Betroffene sagt, mich nimmt ja keiner ernst oder die haben keine Zeit für mich. Ich sage immer, mag sein, also da gibt es ja auch Statistiken drüber, ne? Wie viel wenige Minuten man in verschiedenen Praxen in Deutschland, ich würde vielleicht sogar behaupten weltweit, wobei ich war jetzt mit meinem, im Urlaub haben wir darüber gesprochen, in Andalusien, und der Sohnemann hatte dann Ohrenschmerzen, dann haben wir das versucht mit der Reiseapotheke, die wir dabei hatten, zu lösen, hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ist doch kein Problem, ich bringe dich hier ins hiesige Klinikum und dann Poliklinik und die gucken dann. Und wie viel Zeit die sich genommen haben, wie entspannt die waren, das fand ich großartig. Also hier nochmal besten Dank an die Kollegen in Conil de la Frontera, San Sebastian hieß die Poliklinik und wirklich großartig. Und trotzdem ist es ja häufig so, dass man, wenn man mit Termin in der Arztpraxis davon berichtet, dass das halt sehr schnell abgelaufen ist, man hatte kaum Zeit, man ist nicht angefasst worden, etc. Aber auch da ist es so, dass man selber beharrlich bleiben muss, beständig bleiben muss, den Leuten von mir aus auch, den Kollegen, auch mir, von mir aus auch auf die Nerven gehen muss, indem man sagt, hören Sie mal, da ist irgendwas, wir haben es noch nicht gefunden und das treibt mich um. Und am Ende wird man es immer rausfischen können. Aber diese Beständigkeit die muss man sich natürlich, wie der Amerikaner immer so schön sagt, Consistency, die muss man sich, ja, die muss man sich auch fast antrainieren, weil das ist auch etwas, was uns dann natürlich häufig auch in der Umsetzung fehlt. Weil dann hat man vielleicht mal das Thema am Fraß gepackt und dann heißt es, okay, jetzt wissen wir, wo es herkommt, wir haben die Ursache gefunden, das bedeutet aber jetzt, dass wir was tun müssen. Und zwar nicht nur wir von ärztlicher Seite, sondern auch Sie von Kundenseite. Das heißt, das muss aktiv gemacht werden, das muss regelmäßig gemacht werden. Und diese Beständigkeit ist natürlich etwas, was in vielerlei Hinsicht auch oft abgeht. Aber möchte ich auch ein schönes Zitat bringen von dem Journalisten, du wirst ihn kennen, Bertie Charles Forbes, der das Forbes-Magazin gegründet hat, der hat gesagt, denken Sie immer daran, dass Diamanten nichts anderes sind als Kohleklumpen, die beharrlich ihren Job gemacht haben. Und darum geht es am Ende. Es geht darum, ein Diamant zu werden. So, dafür muss ich aber beständig sein, beharrlich sein, gleichmäßig, immer wieder. Und das fängt am Ende mit Terminierung an. Und hört dann natürlich mit der Umsetzung auf. Und ich glaube, dass wir dann aus dem System, was auch ein ganz komischer Begriff ist, also ne, viele argumentieren ja, das System ist so. Damit müssen wir uns abfinden. Und ja. Ich sage immer, wir sind das System. Ja. Wir sind das System.
Genau.
Ne, die Menschen machen das System, nichts anderes. Und wenn, das ist genauso wie ein System beim Fußball oder beim Basketball. Wenn der Gegner ein System hat, muss ich ein System finden, um dieses System zu besiegen oder um dieses System auseinanderzunehmen und letztendlich mir einen Vorteil zu verschaffen. Alles legal, ne? Um Gottes Willen. Nichts hintenrum, nichts unter der Tür durchgeschoben. Aber das sind alles so Dinge, wo ich halt denke, Beharrlichkeit können wir uns alle ruhig immer mal wieder unters Weihnachtsbäumchen legen.
Finde ich ein sehr schönes Schlusswort erstmal und gab so ein paar wirklich wichtige Sätze jetzt einfach für mich, zumindest in diesem Podcast. Unter anderem einfach auch mit meinen Worten gesprochen, dass wir uns unbedingt mehr um unseren Körper kümmern müssen, dass wir ihnen vielleicht einfach auch rechtzeitig eine Pause geben, dass wir auch rechtzeitig das alles angucken lassen, was uns da belastet, ohne dass wir in so einen Leidensprozess kommen, weil es einfach gar keinen wirklichen Grund dafür gibt. Denn es ist ja auch so, dass die Götter in Weiß, wie man sie nennt, ja auch durchaus Menschen sind. Und es ist nicht ganz einfach, finde ich, tatsächlich wirklich auch den richtigen Arzt zu finden, weil es immer was mit Vertrauen zu tun hat. Und du hast auch was angesprochen, nämlich die bisschen auch Zweiklassengesellschaft, wenn du auf der einen Seite privat und gesetzlich noch hast. Dennoch ist es so, dass wir, glaube ich, alle nicht umhin kommen, uns mit uns zu beschäftigen und dass wir vielleicht einfach auch, bevor wir, mein Lieblingsbeispiel immer, 35 Euro für einen Liter Öl ins Auto kippen, dass wir vielleicht dann doch mal so ein bisschen was investieren in uns selber. Das kann für unsere mentale Gesundheit ja wahnsinnig wertvoll sein. Wahnsinnig wertvoll sein, wenn du dir überlegst, ich kenne ja nun ein Familienmitglied, du hast es selber mitgekriegt, das über so eine lange Zeit irgendwie leidet einfach und sich Sorgen macht und überlegt, so kann ich denn jemals wieder gehen und laufen und bababababa. So mit einer kurzen Geschichte angucken lassen, kann man das Ganze schon ja verändern, abkürzen, was auch immer. Wäre jetzt zu einfach zu sagen, Leute, geht zum Arzt, aber es ist, glaube ich, einfach schon so, dass man, wenn es nur dieser Satz ist aus diesem Podcast, nämlich, dass wir uns einfach um uns kümmern, mehr um unseren Körper, auf die Signale hören, rechtzeitig sich darum zu kümmern oder damit auseinanderzusetzen, dann sind wir vielleicht einen kleinen Schritt weiter. Was denkst du?
Mit Sicherheit sind wir einen kleinen Schritt weiter und die großen Schritte, die folgen dann ja auch mit der medizinischen Weiterentwicklung, weil das ist ja etwas, wo man sich wirklich auch jeden Abend, auch wenn man sich mal mit der einen oder anderen Sorge beschäftigt und grübelt, immer wieder neu trösten kann. Die Medizin macht unfassbare Fortschritte. Unfassbare. Mhm. Ne? Also es ploppen mittlerweile, das geht leider unter. Also ich möchte das fast eigentlich jedes Mal so ein bisschen einrahmen, und immer wieder am liebsten so durch den Nachrichtenticker laufen lassen, wenn dann einfach in Australien wieder 2 HIV-Erkrankte geheilt und in USA 8 HIV-Erkrankte geheilt, nur mal um diesen in diesem Bereich zu bleiben. Wenn man in den 90er HIV gehabt hat, dann hat man sich im Grunde schon fast lebendig begraben lassen, so vom Gefühl her. Und jetzt werden die Leute geheilt. Also nicht nur, dass man das HIV oder das HIV-Virus sozusagen unter Kontrolle hat, sondern dass man von Heilung sprechen kann. Mhm. Und allein das ist schon wunderbar, sich wirklich jeden Abend dahin zu hocken und zu sagen, ja, das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf, aber die werden bestimmt irgendwas dafür und dagegen und so weiter entwickeln in der Zukunft. Und das ist auch der Fall. Ich habe vor kurzem, das werde ich auch einbauen in den Vortrag in Hamburg, da ist eine junge Dame aus Amerika, die hat vor 18 Jahren sehr jung einen Schlaganfall erlitten. Mhm. Und ist seit diesem Schlaganfall in diesem sogenannten Locked-in-Syndrom. Also letztendlich mehr oder weniger Kommunikation, wenn überhaupt nur mit den Augen. So, und der hat man jetzt quasi so eine Art Platine in das Hirn verpflanzt. Dann wird die sozusagen über diese Platine wird ein Stecker aufgesetzt und dann kann die über einen Avatar nach über 18 Jahren mit ihrem Mann, der immer noch bei ihr ist, das erste Mal über einen Avatar kommunizieren. So, und das ist für mich, da kriege ich Gänsehaut beim Erzählen. Ja, also das ist unvorstellbar, sowas. Und nochmal, das ist am Ende des Tages, das ist noch nichts im Vergleich zu dem, über was wir in 10 Jahren, natürlich auch hier auf diesem Kanal, sprechen werden. Das ist unvorstellbar. Und deshalb gibt es am Ende, wie gesagt, keinen Grund, sich im wahrsten Sinne des Wortes das Hirn zu zermartern, sondern geht uns auf den Sender und bleibt beharrlich.
Besseres Schlusswort kann man nicht finden. Ich danke dir für diese Ausgabe und ich gehe dir auch nächste Woche wieder auf den Sack, wenn es heißt, wir kümmern uns nämlich dann um das Thema Wasser und was das mit unserer mentalen Gesundheit macht und mit unserer Gesundheit
mit uns insgesamt.
Was das mit uns macht. Eine schöne Woche dir. Bis nächste.
Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Bis bald.
Bis bald.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.